Hallo meine kleinen Lederball- und Rasenflächenfetischisten. Herzlich willkommen zu einer neuen Folge von 1912, dem SV Meppen Podcast. Neben mir sitzt der Lukas. Moin Lukas.
Moin Tobi. Ich glaube, wir haben schon viele Hörer jetzt schon verloren.
Das glaube ich nicht. Ja, wir haben uns endlich mal wieder treffen dürfen, denn nach längerer Corona-Pause war
es... tut sie nicht gut. Hm? Dir tut sie nicht gut.
Wieso?
Die Corona-Pause, wenn du so eine komische Einladung
hast.
Ich wusste nicht, was passiert.
Ich glaube, das ist nicht notwendig. Vielleicht hat es ja der ein oder andere sogar verstanden, worauf das eine Anspielung war.
Kann sein, ich nicht.
Richtig. Ja, auf jeden Fall nach längerer Corona-Pause konnten wir wieder auf den Platz.
Ja.
Und haben direkt erstmal auswärts spielen müssen in Wiesbaden. Leider mit einem unzufriedenstellenden Ergebnis.
Richtig.
Wobei das Spiel, es klingt so schlimm, also weil gefühlt sagen wir sowas immer irgendwie, aber also letztes Mal nicht, aber wir versuchen es immer schön zu reden. Aber tatsächlich hat dieses Spiel wirklich Mut gemacht.
Ja und nein.
Ja, stimmt. Und ja, für zwei Drittel des Spielfelds hat es Mut gemacht.
Ja, genau. Es hat eigentlich ganz gut funktioniert über weite Strecken, aber es hat auch in einem bestimmten Bereich genau nicht so funktioniert. Und das ist ein bisschen problematisch. Besprechen wir heute natürlich aber auch. Ja. 300 Wochen Pause, genau. 13 Corona-Fälle im Team.
Oh, damit kommen wir, ich glaube, wir kommen gerade direkt schon zum Wort zum Spieltag.
Ach so,
das okay. Ist, wenn wir darüber sprechen. Denn, wie du gesagt hast, wir haben 13 Fälle gehabt, die direkt auch das Team betreffen.
Wahrscheinlich zu 100%, ja.
Genau. Von denen auch einige schwerere Verläufe hatten.
Mhm. Von den 4 oder 5, glaube ich, wenn ich da das richtig in Erinnerung habe, vor Interview mit Heiner Beckmann gesagt hat, die auch auf dem Platz stehen.
Genau. Von Heftig. Den schweren Verläufen?
Nee. Keinen Symptomen. Oder keine bis leichte Symptome.
Richtig, genau. Das ist das, was mir auch hängen geblieben ist, irgendwie, dass halt einige der Spieler, die halt in Quarantäne waren, was halt leider auch fast ein Jahr das möglich ist. Mhm. Wenn du ein paar Auswechselspieler mitnehmen willst, dann bleibt bei so einer kleinen Mannschaft ja fast nicht übrig, als dass die wieder genesen sind, wieder mit auf dem Platz sind, beziehungsweise mit auf der Bank sitzen.
Ja.
Ihr habt es vielleicht online gesehen, ich habe die Tage nämlich noch einen Sticker gepostet, von wegen ohne Fans ist Fußball nichts oder in der Richtung, auf jeden Fall war die Botschaft ähnliche, die wir halt auch zu 100% mit Sicherheit unterschreiben können, aber allen voran steht halt für uns auch auf jeden Fall die Gesundheit der Spieler, aber da gehe ich davon aus, dass das verantwortliche Trainerteam und der Stab rundum zu ein glückliches Händchen dafür hat, dass sie genau wissen, wann sie welchem Spieler, der halt irgendwelche Symptome hatte, wieder welche Trainingseinheiten zumuten können und vielleicht sogar dann auch genau wissen, wann sie ihn wieder auf den Platz schicken können. Auf jeden Fall, also für mich halt das Wichtigste, dass unsere Jungs auch gesund sind, dass es denen gut geht. Von daher allen, die es halt noch ein bisschen stärker erwischt hat, nochmal gute Besserung von dieser Stelle aus. Und wir hoffen, dass alle bald wieder fit sind und 100% Leistung geben können.
Jo. Gab ja auch die Info, dass mit dass das Trainerteam und da die Physios, das Ärzteteam sozusagen, auch dann gestützt auf die Verläufe der Corona-Erkrankung halt auch die Trainingspläne so angepasst haben, dass man den Jungs halt das zumutet, was man ihnen zumuten kann. Wenn man sie nicht überfordert quasi mit Trainingseinheiten, also gesundheitlich. Genau. Dass dann die mit den schwereren Verläufen wahrscheinlich gar nicht trainieren, aber auch mit mittleren Verläufen, also tippe ich mal so, das ist alles nur so Spekulationen, aber dass die dann halt dann nur Lauftraining machen oder halt nur individuelles Training, wie auch immer.
Ja, und zusätzlich an dieser Stelle nochmal auch ein gute Besserungsgruß Richtung Thilo Leugas, den es halt ja schon wieder irgendwie an der Achillessehne erwischt hat. Das ist natürlich sehr bitter, das tut uns auch sehr leid, dass es ihn schon wieder erwischt hat, aber tatsächlich ist ja zumindest für einen seiner Parts ein guter Ersatz gefunden worden, nämlich mit demjenigen, der die meisten gelben bzw. roten Karten auf dem Platz sammelt. Das scheint ja mittlerweile unser Trainer zu sein.
Achso. Ja, auch wieder ein bisschen Quatsch wieder von Thorsten Frings wieder mal, was das angeht. Er sagte ja auch, Schiri kleinlich gepfiffen, dann ich grätsche da jetzt mal eben kurz rein, das Thema wollte ich sowieso aufgreifen, wo er dann im Interview hinterher gesagt hat, oder in der Z stand es glaube ich drin, ja, mit dem Schiri kann man gar nicht diskutieren und so, er gibt sofort gelbe Karten und so. Ja, das ist ja auch richtig so, genauso sollte es sein. Man diskutiert halt nicht mit dem Schiri, weder als Trainer noch als Spieler auf Platz, das muss man einfach lassen.
Er ist halt die neutrale Person, die zu entscheiden hat und da braucht keiner mit ihm diskutieren. diskutieren. Er ist da nicht ist halt irgendwie ein Richter, der sich irgendwelche Zeugenmeinungen oder so anhört.
Da gibt's auch keine zwei Meinungen oder so. Da kann man nicht sagen, ja, das ist vielleicht Auslegungssache. Nee, mit dem Schiri wird einfach nicht diskutiert. Fertig, Ende, aus. Da gibt's keine zwei Meinungen. So. Aber sonst hat Thorsten Frings einen guten Auftritt hingelegt, fand ich. Rhetorisch zum Beispiel. Also gute Interviews gegeben.
Gut im Vergleich zu dem, was er bisher geliefert hat, auf alle Fälle.
Ja, mit am allerbesten, würde ich sagen. Ja. Also wahrscheinlich, würde ich sagen, beste Leistung. Und
beste Leistung von Frings?
Von Frings, genau. Das macht mir Hoffnung, dass es dann auch besser wird, so die Außendarstellung. Ja. Ist ja auch wichtig, natürlich. Intern ist natürlich noch wichtiger, aber auch nach außen als Trainer muss man auch souverän auftreten. Und das hat er jetzt besser hingekriegt. Besser gemacht, ist noch nicht hundertprozentig, aber wird auf jeden Fall immer besser.
Ja.
Jo, dann kommen wir einfach mal zum Spiel, würde ich einfach mal sagen. Genau. Ich würde da sagen, wir nehmen die Aufstellung nochmal uns zur Brust. Also es gab ja Änderungen zum letzten Spiel, mit Sicherheit, aber das sind ja eigentlich so Änderungen, die wüsste ich jetzt so spontan nicht mehr, wer jetzt beim letzten Spiel noch gespielt hat, aber wir haben wieder 4-2-3-1 gespielt, mit Düker vorne, mit Jeskaczewski auf rechts. Das sind so die Änderungen, die
die großen bedeutsamen.
Größten auf jeden Fall, genau. Und Tadamusch und Lukas Krüger wieder auf der Bank, das war auch wieder eine coole Sache, dass die dann auch reingekommen sind. Ja. Auch reingekommen sind und so. Also da hoffe ich, dass gerade wenn jetzt manche auch schwerer erkrankt an Corona sind, dass dann halt auch auf die Jungen so ein bisschen gesetzt wird. Die jungen Wilden sozusagen, dass man die dann reinbringt. Das ist auf jeden Fall eine Entwicklung für die nächsten Spieler auf jeden Fall auch, ja, würde ich sagen.
Grundsätzlich auch eine vernünftige Entwicklung für den SV Meppen, denn du hast hier ein Jugendleistungszentrum, das du betreibst, und du versuchst Talente zu fördern, die dir aber grundsätzlich immer wieder abwandern, wenn sie wissen, sie kriegen in der ersten beim SV keine Chance. Umso wichtiger, denen halt auch mal zu sagen, okay, ab nach vorne und jetzt guck mal, zeig mal, was du kannst. Und ich finde, Lukas Krüger hat das ja tatsächlich auch schon eindrucksvoll bewiesen, welche Macht in ihm stecken kann.
Ja, es zählt immer die Leistung, das sag ich mal, so wie mit Torben Detas zum Beispiel, der gezeigt hat, dass er beim SV Meppen auch gute Spiele gemacht hat, dann die Chance nicht gekriegt und weggegangen ist, aber so richtig gut für ihn läuft es, glaube ich, auch bei Lübeck jetzt im Moment nicht. In der Regionalliga war er ein bisschen besser aufgehoben, bei Lübeck ist er, glaube ich, auch nur Ersatzkraft sozusagen, aber ja, es stimmt schon, wenn die Jungs... oder wenn es nicht läuft auf der Position generell, dann kann man die auf jeden Fall mal reinbringen und mal gucken, wie es funktioniert. Jetzt zwanghaft auf die Jugend zu setzen, ist ein Fehler in meinen Augen. Allerdings muss man sie auch fördern. Das ist absolut wichtig.
Ja, wenn und keine Spielminuten kriegen, keine richtig
kannst du nicht beweisen, heftigen
Spielminuten, genau. Dann kannst du dich nicht beweisen und dann kannst du auch dich selber nicht erproben.
Ja. Frings ist da gefühlt schon jemand, der deutlich mehr drauf setzt, jetzt schon als Neidhardt in 7 Jahren. Da wurde die Jugend quasi gar nicht vorangetrieben. Ja. Deswegen ist es schon okay. Gerade da man ja auch wohl talentierte Jungs hat. Zwanghaft drauf setzen, wie gesagt, ist verkehrt, aber Chance geben sollte eigentlich Pflicht sein, genau. Aber kommen wir mal zum Wien Wiesbaden Spiel.
Ja, ich faszinierend. Feststellung ja übrigens bei uns im Chat, wir schreiben halt logischerweise ein paar Leute, war ja, dass tatsächlich die Leute, die auf dem Platz gerade stehen, quasi in 2019er Kader waren. Ne?
Ja, das war also so ein bisschen so, genau.
Wer waren eigentlich die Neuen? Mit Ausnahme von Hemlein, ne?
Nee, Hemlein kam auch erst in der Halbzeit.
Ach, der kam erst nicht. Schwer,
okay. Ich guck mal, wer. Bünding natürlich.
Bünding, ja. Okay. Ja.
Bünding war der Müsste einzige doch, Neue quasi.
Doch, ja. Einer war doch abtrünnig.
Ja, aber mit einem starken Spiel gemacht in der Anfangsphase auch schon. Gerade auch da zu erwarten, war ist immer schwer. Was erwartet man für ein Team, das über 3 Wochen zwangshaft zu Hause bleiben musste, weil sie nicht spielen durften und wo andere spielen durften und von denen wohl auch die Hälfte, sage ich jetzt einfach mal, auch verletzungsbedingt, Corona-bedingt, ist ja auch eine Verletzung logischerweise oder der Erkrankung, wie auch immer man das nennen möchte, aber auch da zu Hause sitzen musste, sich da nicht richtig fit halten konnte. Also keiner von den Jungs durfte ja über lange Zeit trainieren.
Du kannst, glaube ich, tatsächlich in so manch eine Verletzung in so einer Zeit besser ausstehen als Corona, muss man, glaube ich, mal fair und ehrlich dazu sagen.
Ja, das stimmt. Weil wenn du wieder auf dem Platz darfst, wenn du verletzt bist, darfst du halt einfach wieder ganz normal trainieren. Das Training war ja auch sehr, sehr, sehr eingeschränkt möglich in Kleinstgruppen. Und Mannschaftstraining war, glaube ich, erst ab Mittwoch? Dienstag haben wir gespielt. Ab Samstag? Also irgendwie ein paar Tage vorher. Also ich ein oder zwei Tage war nur richtiges Mannschaftstraining möglich.
Umso beeindruckender die Leistung.
Auf jeden Fall, ja. Deswegen mutig in der Anfangsphase, was gut war. Mit Ball haben wir, eigentlich haben wir relativ klassisch gespielt, aber ich fand, jetzt hat die Abstimmung im ganzen System ein bisschen besser funktioniert. Also mit Ball haben wir ja ein 3-3-3-1 gespielt in unserem 4-3-1 Grundsystem und ohne Ball haben wir ganz klassisches 4-4-2 gespielt. Und 4-4-2 war auch interessant zu sehen, dass wir quasi uns immer sehr weit zurückgezogen haben. Ne? Dass wir da schon an der Mittellinie erst attackiert haben. Das ist so ein, ja, ich glaube, das ist so ein bisschen so ein Leipzig-Fußball. Also jetzt nicht 4-4-2 oder so, sondern halt dieses Attackieren erst, wenn der Gegner quasi schon in der verbotenen Zone ist. Also kein hohes Pressing so ein bisschen, was aber nicht so schlimm war, würde ich jetzt einfach mal sagen, weil gerade auch Wien Wiesbaden ja ein starkes Team hat, dass man die dann erst dann attackiert, wenn es einem wehtut, fand ich schon okay. Gepresst hat man dann im späteren Verlauf zwar auch, aber dann eher so nur der Sturm quasi. Ja, gab auch in den ersten paar Minuten auch relativ viele offensive Aktionen, also vorangetrieben vor allen Dingen von Walde Drama.
Ja, der wirklich auch ein Topspiel gemacht hat, um den wir uns ja später auch nochmal Sorgen gemacht haben,
ehrlich gesagt. Ja, ich habe es gar nicht so richtig mitgekriegt, ehrlich gesagt. Auch, dass da Jochbeinbruch vermutet wurde. Also ich habe es ehrlich gesagt, als er ausgewechselt wurde, habe ich nur gesagt, ja okay, vielleicht ist er platt oder irgendwie, aber nö, war Vorsichtsmaßnahme, aber alles gut, genau. Er wird beim nächsten Spiel wieder auflaufen können.
Hat er ja selbst geschrieben, fand ich auch sehr schön.
Genau, ich habe es aus der Mappen-App nur, aber stimmt, er hat ja was dazu geschrieben, richtig. Ja, die ersten 15 Minuten kann man eigentlich fast sagen, war von Wien Wiesbaden sehr zurückhaltend, da kam nichts eigentlich, ich weiß jetzt nicht, ob die so abwartend gespielt haben, das ist gegen uns eigentlich immer ein Fehler.
Ich glaube, die waren einfach auch tatsächlich überrascht, weil so haben wir in den letzten Spielen nicht gespielt. Ich meine, gut, du kamst jetzt aus der Corona-Pause, das kam halt eigentlich erschwerend hinzu. Ja. Auch da musst du nicht plötzlich offensiven Fußball von uns erwarten, glaube ich. Nee. Und dann läufst du los wie die Feuerwehr. Ne? Das war schon, ich glaube, das hat den Gegnern durchaus beeindruckt.
Ja, gut möglich, ja. Zweikampfverhalten fand ich auch stark, am Boden wie in der Luft, also mehr am Boden, ehrlich gesagt, in der Luft war es weniger, weil hohe Bälle waren immer noch eine Sache von uns, aber auch irgendwie weniger und nicht so unkontrolliert nach vorne gepölt, das hat besser funktioniert. Ja, wenig Torgefahr muss man dafür sagen, von uns vor allen Dingen, aber auch von Wien Wiesbaden. Wien Wiesbaden hat wirklich klassisch versucht, auf Konter zu warten, da wir so tief gestanden haben, quasi der falsche Weg war, deswegen kam von denen halt auch nicht so viel.
Was gut ist, Wien Wiesbaden dafür bekannt, glaube ich, gerade in der ersten Halbzeit ordentlich abzuledern.
Ja, aber das, das kann gut sein, ja.
Ich habe das irgendwie noch so im Ohr und da ist es tatsächlich dann halt auch schon eine stramme Leistung gewesen, dass du die erste Halbzeit gegen einen Aufstiegsaspiranten, denn ich glaube, nichts mehr treibt die gerade an als der Wiederaufstieg.
Neunter waren die jetzt in der Tabelle zwar, aber
ja, guter Teil.
Natürlich wird der Anspruch Aufstieg gewesen sein, ja, oder oben mitspielen auf jeden Fall.
Ja, auf jeden Fall hast du dich gut dagegen behauptet, wenn sie dann doch jeden anderen immer so ein bisschen abgeledert haben, gerade schon in der ersten Halbzeit, ne? Fand ich zumindest.
Ja. Die Räume waren gut dicht, fand ich. Also wenn Wien Wiesbaden da mal gekommen ist, dann hat man denen eigentlich keine Räume gelassen zum Kombinieren. Das war wirklich stark. Das haben wir die Saison auch schon deutlich anders gesehen. Und deswegen, das war die defensive Stabilität war im Großen und Ganzen echt sehr gut.
Ja.
Ja, das Anlaufen, wie ich vorhin schon sagte, das...
Was? Bis auf eine Szene, aber es kommt
später. Ja. Das Anlaufen hat auch gut funktioniert in der eigenen Hälfte halt. Jetzt die Frage... Wahrscheinlich war das auch der Kraft so ein bisschen geschuldet, wenn man weiß, okay, man konnte 3 Wochen nicht trainieren vernünftig. Da muss man sich die Kräfte ein bisschen einsparen, wenn man jetzt schon in der gegnerischen Hälfte viel anläuft und den Gegner unter Druck setzt, kostet das natürlich auch sehr viel Kraft.
Ja.
Deswegen lässt man die Jungs erstmal kommen, die gegnerischen, und holt sich da den Ball.
Natürlich ist das dem in Anführungsstrichen Corona-Training geschuldet. Da glaube ich, brauchen wir nicht drüber reden. Denn Corona ist nichts anderes als eine starke Lungenkrankheit. Und ja. Dann versuchst du wahrscheinlich Laufwege zu vermeiden, um halt dich nicht selbst zu überfordern. Mhm. Letzten Endes kann es halt auch bei denen, die eventuell noch durch die Corona-Krankheit geschwächt waren, du weißt ja immer noch nicht, wie es ist mit Langzeitfolgen etc., zu einem Kollaps führen. Ne? Im schlimmsten Fall.
Ja.
Wollen wir mal nichts vorbeschwören, aber da ist mir dann auch lieber, wenn man ein bisschen vorsichtiger ist und lass doch lieber die anderen laufen.
Hat ja auch top funktioniert.
Ging gut.
Ja. Ja, Umschaltmomente konnte man trotzdem kreieren. Schon, würde ich fast sagen, am besten in dieser Saison.
Definitiv, fand ich auch.
Ja, es ging wieder viel über die Außen. Amin war ein bisschen stärker als die letzten Wochen, immer noch nicht der Alte, aber immer noch mit die beste Saisonleistung. Das hat mir gut gefallen.
Wollte er sich wahrscheinlich nicht gefallen lassen, dass wir das über ihn gesagt haben, dass der nicht mehr
Hoffe ich. Ja, Jupp war auch stark. Jeskaczewski, er hat seinen zweiten Startelf-Einsatz gemacht. Er hat sich jetzt richtig gut in die Elf eingefügt. Also das 4:1 gegen Halle, wo er seinen ersten Einsatz hatte, war ja Kollektivversagen von allen so richtig. Und deswegen, also in diesem Spiel ist mir keiner richtig negativ aufgefallen.
Absolut nicht.
Außer halt beim Gegentor, logischerweise. Aber sonst war es wirklich eine mannschaftliche, gute Leistung.
Und Jannik Jeskaczewski nachher ja auch vom Platz geflogen, in Anführungsstrichen, also ausgewechselt worden. Der wirkte auf mich dann immer noch motiviert und immer noch kraftvoll. Also er sah noch so aus, als hätte er auch noch weitermachen können.
Ja.
Aber natürlich hat man dann wahrscheinlich auch so ein bisschen Safety First. Du weißt ja nicht, mit welcher Mannschaft du am nächsten Montag wieder spielen kannst. So ein bisschen aufpassen gemacht und offensiver rangehen.
Ja, das war
natürlich auch so eine Sache. Denn das 1-1, Spoiler Alert, das 1-1 lag halt natürlich auch immer noch irgendwie in der Luft. Ne?
Ja.
Ein bisschen.
Genau. Es waren auch etwas verbesserte Standards, sowohl in der Defensive, also Verteidigung, und auch in der Offensive. Deswegen war auch die beste Chance in der ersten Halbzeit durch Ose auch einem Standard von Amin geschuldet, sagt man das? Es klingt so, also ja, hat man durch einen Standard eingeleitet. Deswegen, also das war schon gut. Also man arbeitet an den Fehlern.
Ja.
Das hat mir Mut gemacht. Allerdings, was mir nicht so richtig Mut gemacht hat, war, dass doch Fehlpässe gespielt wurden, so über den halben Platz. Von Rama war der gefährlichste sozusagen, das war die größte Chance von Wiesbaden. Und ich glaube, das andere war von, weiß ich auch gar nicht mehr, wer es jetzt noch war, aber Rama war halt wirklich präsent. Der zweite konnte man nicht so richtig sehen, ist mir beim zweiten Mal gucken jetzt auch nicht aufgefallen, wer es war. Jeskaczewski vielleicht? Ist aber egal. Jedenfalls, komische Fehlpässe so, quasi an der 16er Strafraumgrenze, dann eben nochmal kurz halb hoch über den halben Platz, kniehoch über den halben Platz gespielt und dann einem Wiesbadener oder zweimal dann dem Wiesbadener komplett in den Lauf gespielt. Ja, musste lassen eigentlich, weil die hätten das auch gerne nutzen können. Und dann hätte man sich wieder mal selbst um den Lohn gebracht und das dann halt schon in der Phase, wo Meppen gerade wieder stärker war.
Ja, vor allen Dingen Richtung Ende erster Halbzeit, ne?
Ja, genau, das war kurz vor Ende, um die 40. Minute rum.
Das kannst du brauchen wie Fußpilz. Und sonst muss ich aber sagen, tatsächlich grundsätzlich, das Passspiel hat wesentlich besser funktioniert, meiner Meinung nach, als in den ersten Spieltagen, also in allen gesamt. Also das war viel weniger grottig, auch wenn du diese schlimmen Fehlpässe dabei hast.
Ja.
Aber es sah echt nicht mehr so aus. Also ich sag mal so, diesmal habe ich eine Mannschaft gesehen, die drittligawürdig war.
Ja. Das hat schon oft gefehlt, ja.
Ja.
Richtig. In der Halbzeit wurde dann Hämlein eingewechselt für Rama, genau. In der ersten Halbzeit kurz vor Ende ist er noch irgendwie ausgerutscht, hatte ich noch so gesehen. Deswegen hatte ich irgendwie gedacht, oh, nicht, dass er sich irgendwie das Knie verdreht hat oder so.
Nee, irgendwie hatte er auch einen roten Punkt irgendwie an der Nase. Ich glaube, da war irgendwas.
Ja, drauf, ne? Ja, das habe ich in der SV Mappen-App auch gesehen und habe gedacht, okay, das ist mir während des Spiels nicht aufgefallen, aber anscheinend hat er noch irgendwie einen Schlag abgekriegt.
Ja.
Aber Gott sei Dank ist nichts passiert.
Nee, das ist das Wichtigste, weil wenn der so weitermacht, der hat wirklich ein Top-Spiel gemacht, der hat ja auch in den Spielen davor schwankende Leistungen gehabt. Aber
ja, durchaus Spiel auch, aber auch wohl ein bisschen schwankend.
Ja, durchaus aber auch gute Momente gehabt und ich glaube, wenn er so weiter an sich arbeitet, dann ist er halt ein ganz guter Mann.
Ist er ja sowieso.
Ja, ich meine aber jetzt auch für diese Saison.
Ja, genau, aber es gibt halt immer, es gibt den guten Rama und den bösen Rama und den gibt es so in einem Spiel halt relativ häufig. Also der dribbelt dann auch mal drei Leute aus, spielt dann aber auch mal den Fehlpass des Todes, haut dann das Ding unter die Latte, wie beim Uerdingen-Spiel. Oder ist dann mehr mit seinen Haaren beschäftigt. Das sieht man ja immer in den Großaufnahmen, hat er immer die Hände an den Haaren. Das ist natürlich nichts, worauf man ihn reduzieren sollte, macht aber immer einen schlechten Eindruck, gerade wenn er kein gutes Spiel gemacht hat.
Vollkommen richtig. Aber wenn es übrigens darum geht, den Gegner auszutänzeln, dann gibt es auch eine andere Nummer 1 für dieses Spiel. Da kommen wir wahrscheinlich auch nochmal zu. Sonst erwähne ich es dann nochmal.
Okay, ja, ich weiß es gerade gar nicht genau, wie du
meinst. Luka Tankulic, meine ich.
Okay, hat er das gemacht?
Ja. Der hat sehr häufig die Gegner sehr schlecht dastehen lassen, sag ich mal. Wusste dann halt am Ende auch nicht, wohin, wie weiter, kurz vorm Tor. Hat aber wirklich sehr viel Ballverteidigung gespielt und da auch häufiger mit 3-4 Leuten den Kampf aufgenommen und den auch noch gewonnen.
Ja.
Das fand ich sehr respektabel.
Okay, ja, ist mir jetzt so spontan nicht aufgefallen. Was mir aber aufgefallen ist, dass Tankulic halt die größte Chance im Spiel hatte zu dem Zeitpunkt. Gerade als wir aus der zweiten, also aus der Kabine kamen, war wie in der ersten Halbzeit wirklich klar Klavierton angebend. Und diesmal hatte man auch etwas bessere Chancen. Also Guda hatte in der ersten Halbzeit, glaube ich, auch schon die ein oder andere Chance. Aber in der zweiten Halbzeit hatte er dann mit Tankulic zusammen beide die beste Chance. Wo sie dich dann, also Guda hatte zweimal eine Riesenchance. Tankulic, das Ding war ja hoher Ball. Dann schön den Ball runtergenommen, aber dann leider nicht einschieben können. Das war leider, ein bisschen ärgerlich. Also da hätte man sich wirklich belohnen können. Das wäre auch bestimmt in den Top Ten gewesen, weil das von der Entstehung halt ein richtig schöner Spielzug war.
Und ganz wichtig, es wäre sogar gerechtfertigt gewesen in dem Augenblick.
Ja, genau.
Können wir auch nicht viel sagen diese Saison.
Nee, richtig. Beim hohen Favoriten wie in Wiesbaden hätten wir, wäre das 1-0 hochverdient gewesen, ganz genau. Ja. Das Problem halt, was Meppen hat, da kommen wir aber später vielleicht auch nochmal zu, wie man das eventuell beheben kann. Da hatte ich mir noch ein paar Gedanken gemacht. Wir spielen uns die Chancen zwar, nur knipsen wir halt nicht.
Das kennen wir aus jeder
Saison. Zieht sich bisher durch die ganzen 9 Spieltage. Und deswegen stehen wir halt auch auf Platz 20. Natürlich auch wegen den Nachholspielen.
Aber ja, wir haben auch eine relativ schwache Offensive. Ich bin nicht sicher, dass wir ohne Nachholspiel da nicht auch stehen würden, ehrlich gesagt.
Ja, muss man mal gucken. Wir müssen jetzt gucken, dass wir die Fehler auf jeden Fall abstellen. Oder halt da stärker werden, ist ja schwer, das als Fehler zu sagen.
Ich wollte sagen, tatsächlich sind ja auch einige an Fehlern schon abgestellt worden. Muss nur in den richtigen Stellschrauben jetzt noch drehen.
Ja. Genau.
Wir brauchen echt erstmal ein Phrasenschwein hier.
Unsere Flanken, die wir geschlagen haben, haben mir dieses Spiel quasi über 90 Minuten lang nicht so wirklich gefallen. Viele wurden halt abgefangen und landeten im Aus, waren halt sind ins Nichts geflogen. Das hat mir nicht so gut gefallen. Wie gesagt, die Standards waren verbessert. Also an den
Hohen. Ist automatisch aufgefallen.
Nee, ist nicht aufgefallen. Ja, mir irgendwie schon. Meistens war jede Flanke, konnte nicht in einen Torschuss umgemünzt werden oder wenn, dann halt Kilometer weiter neben oder drüber oder wie auch immer. Deswegen, daran muss auf jeden Fall noch weitergearbeitet werden. Und dann kommen wir jetzt auch schon fast zu der einzigen Chance von Wien Wiesbaden, zumindest in der zweiten Halbzeit. Ja, wo nee, bis zu dem Zeitpunkt die einzige Chance von Wien Wiesbaden in der zweiten Halbzeit. Guda noch auf der anderen Seite mit einer Riesenchance, also ein Hammerball von Andermatt, den Guda echt stark mitgenommen hat, aber der Abschluss war halt schwach, weil er halt auch ein Bedrängnis war, wurde dann nach dem Schuss umgehauen, was wohl, ja. Ich sag mal, laut Regelbuch ist es wahrscheinlich abseits. Laut Regelbuch ist es wahrscheinlich Elfmeter, weil er trifft halt nur Guda und nicht den Ball. Aber wahrscheinlich pfeift das kein Schiri, weil halt der Schuss schon neben dem Tor oder schon abgegeben war und halt ungefährlich war. Und deswegen pfeift man das halt nicht. Und wahrscheinlich würden wir jetzt auch hier nicht drüber reden, wenn da nicht im Gegenzug direkt das Tor gefallen wäre.
Ja, richtig.
Das ist halt schwierig. Also
macht die Aktion halt doppelt bitter, ne?
Ja, genau. Also wahrscheinlich war es richtig, den nicht zu pfeifen. Aber ehrlich gesagt, ein bisschen Glück hätten wir, so verdienen wir uns, hätten wir uns so langsam auch mal verdient.
Die Frage war es richtig, den Ball vorher zu schießen wahrscheinlich?
Ja gut, natürlich. Also ich bin froh über jeden Spieler, der lieber deinen Torschuss sucht, als den Elfmeter. Als
aufs Rückspiel geht, ja.
Ja, eben.
Das ist ja so wie ein Münzwurf, pfeift der Schiri oder nicht.
Ja, eben, also dann schon okay. Ja, aber dann gab es, der Abstoß sozusagen endete dann in dem Gegentor. Ein Fehler, also drei Leute waren an diesem Tor groß beteiligt. Das sind Jaskaczewski, Ose und Düker. Jaskaczewski kann ich da wenig Vorwurf machen, weil er hat halt versucht, den Ball zu klären. Der schießt dann halt Korte an, der nimmt, kann den Ball dann perfekt mitnehmen. Das ist so ein bisschen wie das Puttkammer-Ding gegen, ich glaube, Dresden war es. Nur ist Putti da. Oder ist Jupp da in dem Fall deutlich mehr im Bedrängnis gewesen, dass ihm fast keine andere Auswahl blieb. Das war bei Putti noch ein ganz bisschen anders. Trotzdem ähnlich unglücklich und wieder so ein Ding, das tut einem einfach weh, wenn man das wieder sieht. Ja, dann konnte Korte sich durch die Abwehr durchbewegen. Düker ist so ein bisschen hinter ihm hergetrabt. Das sah, ja, ich glaube einfach, es war halt auch nicht seine Aufgabe, Korte jetzt in dem Fall, umzuhauen. Von hinten ist es sowieso relativ schwierig, gerade im Strafraum, da will man lieber auf Nummer sicher gehen. Aber was Ose da macht, das muss man sich einfach mal angucken. Das sieht einfach, weiß ich nicht, total schwach aus, muss man. Ich weiß nicht, wie ich es anders sagen soll. Also er kommt wirklich aus einer guten Position und läuft sozusagen zu, dass er Korte den Ball eigentlich perfekt tackeln kann, also den Ball einfach weg, also muss nicht mal grätschen oder so, er kommt halt aus von Kortes rechten Seite, aber läuft vor dem Ball her und also Quartet bleibt, ist hin, ja, ist schwer das jetzt zu sagen, ohne wenn man es sieht, aber einfach mal angucken, also er läuft quasi vor Quartet weg, er kreuzt den Weg, aber Quartet kann ganz nochmal laufen, also als ob Osei das falsch einschätzt, die Geschwindigkeit, die Quartet da hat, also sieht sehr, sehr mysteriös aus, ja. Wieso er den Ball da nicht weghaut. Ja, und Quartet, als Osei dann vor ihm weggelaufen ist quasi, da stand Quartet völlig frei und hat ihn eingeschoben, also... Ja, also da dachtest du auch, wie ist der Ball denn jetzt wieder reingegangen? Es war wirklich wieder ein sehr schwaches Abwehrverhalten.
Das ist wohl wahr. Also das Top-Spiel, das du bis dahin gezeigt hast, hast du da in dieser
Minute hast du da weggeschmissen.
Komplett kaputt gemacht.
Genau. Ja, das war schon im Arsch. Das war die 71. Minute, wenn ich das richtig habe. Jetzt wurde Wehen auch ein bisschen stärker. Auf Meppen war ein Teil ein bisschen geschockt.
Ich habe über Wasser gekriegt, ne?
Ja, klar. Zu Hause ist schwer zu sagen. Ohne Fans ist ja scheißegal, in welchem leeren Stadion du spielst wahrscheinlich. Nur die Anfahrt ist dann wichtig. Aber ja, starke Offensivgefahr jetzt durch Wien Wiesbaden. Domaschke konnte sich noch
das eine oder andere Mal auszeichnen. Ich wollte gerade sagen, Domaschke mit der einen oder anderen Top-Parade da auch. Wo auch noch ein Ding dabei war, ich weiß auch nicht mehr genau, welche Minute das war. Da steht er relativ weit weg vorm Tor und hat aber die Pranke in dem Augenblick an der richtigen Stelle und greift den Ball ab, wo ich gedacht habe, das ist eigentlich so ein symptomatisches Tor, das bei uns immer noch gemacht wird. Also eigentlich hätte es da 2-0 stehen müssen, so im Verlauf der
Saison. Ja, das war, glaube ich, kurz danach, ja.
Ist aber diesmal nicht reingegangen, da habe ich gedacht, das nehme ich als gutes Omen mit.
Ja. Ja, Meppen hat dann versucht, noch irgendwie das 1-1 zu erzwingen. Also man hat da immer noch keine große Offensivgefahr entwickelt. Deswegen hat man Krüger und Tatamusch reingebracht für Andermatt und Jaskaczewski. Ja. Also man hat wirklich die taktische Ordnung komplett über Bord geworfen und die Brechstange ausgepackt, was halt komplett richtig war in dem Moment.
Ja, sicher. Entweder gehst du, also ob du jetzt 2-0 vom Platz gehst oder das 1-1 noch holst, ist halt relativ, also ist ein höllenweiter Unterschied. Deswegen ist es wurscht, wenn das 2-0 noch fängst. So.
Richtig, es war 10 Minuten vor Ende quasi und da kann man auf jeden Fall die Brechstange rausholen. Ja. Aber immer noch keine oder kaum Gefahr durch unseren SV Meppen. Muss man leider auch sagen. Also selbst mit einem zusätzlichen Stürmer auf dem Feld oder vielleicht dem einzigen Stürmer in dem Fall, muss man fast schon sagen, weil zu Dükers Rolle kommen wir gleich auf jeden Fall noch. War alles ein bisschen blöd.
Ja.
Ja, das war eigentlich schon so quasi das Spiel. Ich habe mir jetzt noch die Punkte aufgeschrieben zu den Reihen, also Abwehr, Mittelfeld und Sturm und halt noch ein Vorschlag für die nächsten Wochen und Spiele. Ja, die Abwehr, hatten wir ja schon gesagt, war eigentlich bis auf einen Punkt eigentlich immer sehr gut. Domaschke hat mir auch sehr gut gefallen, war sicher und ein bisschen so der Antreiber, war auch so als Co-Kapitän, würde ich mal sagen, auf jeden Fall da. Ich
würde sagen, eigentlich hat er die Leaderrolle komplett übernommen, finde ich.
Ja, wie gesagt, das ist schwer halt im Fernsehen zu sehen. Andermatt, Egerer ist ja nomineller Kapitän. Hat auch ein sehr gutes Spiel gemacht, auf jeden Fall. Definitiv, aber Domaschke war dann immer so der Antreiber, wie gesagt, und halt auch beim Gegentor, da wollte Locke schon wieder meckern und da hat er ihn sofort weggezogen und gesagt, es bringt nichts, nach vorne jetzt und so weiter. Das fand ich sehr gut.
Ja, das stimmt. Das war auch eine gute Szene, auf jeden Fall.
Ja, Bünding habe ich gesehen, war öfter mal in der Offensive auch wohl, vor allem eher in der ersten Halbzeit, nicht vor allem, aber eher in der ersten Halbzeit, war ja auch mal, war ganz vorne, da habe ich mir immer schon ein bisschen Sorgen gemacht, wenn der Ball jetzt wieder zurückkommt, dann ist da doch die Lücke ganz offen, aber die Lücken hat man immer, das ist ab und zu mal passiert, aber man hat die Lücken dann immer sehr gut geschlossen durch eine gute Mannschaftsleistung und auch das Aufbauspiel fand ich gut oder verbessert. Es war nicht immer nur sinnlos nach vorne gepölt, man hat auch mehr auf die Außen verteilt, was auch nicht so oft passiert in dieser Saison. Wir spielen ja wirklich auch in diesem Spiel noch relativ wenig mit relativ wenig Einbindung des zentralen Mittelfelds. Mhm. Aber man hat es jetzt geschickt auf die Außen verteilt oder halt lange Bälle dann wirklich auch gut an den Mann gebracht. Also besser an den Mann gebracht. Ja, Osei und Jaskaczewski gut gespielt, unglücklich beim Gegentor. Und Amin, wie ganz am Anfang haben wir jetzt auch schon gesagt.
Ja, genau, der war auf jeden Fall wesentlich besser drauf als in den letzten Spielen.
Ja, genau. Ja, das Mittelfeld, fast alles ging über die Außen. Das war klassisches Meppenspiel, dass wirklich die gefährlichen Aktionen wieder über Amin, in der ersten Halbzeit über Rama und Guda, der dann halt auch wieder in die Mitte gezogen ist oder halt Stürmer dann aufgetreten ist, so ein bisschen.
Ich kann sagen, also wenn es durch die Mitte ging, dann war meistens Tanku daran beteiligt.
Tanku war
der
auch
ist,
richtig.
Der ist, wenn dann durch die Mitte getankt.
Getankt, genau, sehr gut. Egerer, perfektes Spiel gemacht, würde ich fast sagen. Also auch war immer da, wenn er ausputzen musste, sozusagen. Und hat mit die beste Saisonleistung gebracht, weil wäre für mich fast Spieler des Spiels. Aber der Spieler des Spiels war für mich dann doch Julius Düker. Das klingt jetzt ein bisschen komisch, ehrlich gesagt, weil er ja als Stürmer da war.
Du kleiner Fanboy.
Ich kann dir das gut begründen.
Ja, ich bin gespannt.
Ja, aber erstmal kommen wir da erstmal zu Rama. Rama in der ersten Halbzeit, so der offensive Antrieb so ein bisschen.
Ja.
Mehr Licht als Schattenseite, aber immer noch nicht so hundertprozentig, dass ich sage, ja, der hundertprozentige Rama, wie wir ihn aus der letzten Saison so kennen.
Nein,
oder ist, aus einer kurzen Phase in der letzten Saison, weil der hundertprozentige Rama, den gibt es nicht. Es gibt immer nur den Achterbahn-Rama. Es ist nur die Frage, wie oft steht er oben und...
Der Rama, an den ich mich so gerne erinnere, als er sein erstes Spiel für den SV gemacht hat.
Die ersten zwei, drei Spiele waren, glaube ich, gut. Ja, glaube ich, wie drei Tore in drei Spielen gemacht oder so. Ja. Das war schon richtig gut, aber dann wurde es halt immer ein bisschen schwächer.
Ja. Also mal wieder gut. Jetzt einmal Leistung gezeigt, Job habe ich, fertig. Genau.
Ja, Andermatt hat mir auch richtig gut gefallen, muss ich sagen. Also Andermatt hat ja mal ein bisschen Schelte von mir gekriegt, aber der entwickelt sich wirklich zu einem wichtigen Stein in dieser Mannschaft, ein wichtiges Puzzleteil. Also einer, der auch auf der Sechserposition öfter mal den Pass nach vorne spielt, der sich dort offensiv einschaltet, das hat mir richtig gut gefallen. Ja, und Düker, der ja in der Aufstellung eher auf der Neuner-Position war für mich eher ein Zehner und hat das gemacht, was Dennis Undaf quasi auch gemacht hat. Er hat Bälle erobert, also Dennis Undaf hat mehr die hohen Bälle erobert und verteilt, aber Düker hat sich mehr war zweikampfstark, hat gute Pässe eingeleitet und das zeigt einfach, dass dieser Mann nicht auf die 9 gehört, sondern auf die 10. Und das ist das Allerwichtigste, was wir für die nächsten Spiele uns quasi ins Gedächtnis rufen müssen oder was das Trainerteam sich ins Gedächtnis rufen muss, was der Videoanalyst sehen muss, wenn er das sieht. Er muss einfach sehen, ein Julius Düker muss spielen. Er hat jetzt auch zum ersten Mal 19 Minuten durchgespielt in dieser Saison, glaube ich. Ist das so, ne?
Ich glaube auch,
ja. Ja, stimmt. Ich glaube, er hat, glaube ich, die Saison nur 17 Minuten gemacht, weil, glaube ich, am Anfang hat der Kommentator von Magenta, glaube ich, irgendwie gesagt.
Was habe ich nämlich auch im Ohr.
Ja, aber der Kommentator hat auch gezeigt, dass er überhaupt keine Ahnung hat. Zu Düker noch gesagt, letzte Saison Stammkraft mit 31 Einsätzen, wo ich gedacht habe, ja, 31 Einsätze kann gut sein, alle maximal 10 Minuten.
Weißt du, faszinierend, das sind ja solche Sachen, die ich mir halt gar nicht merken kann und sowas alles, aber als er gesagt hat, Julius Düker, weil es so Stammkraft, hat er gesagt, was labert der für ein Blech?
Genau.
Ja, das wusste ich.
Ja, genau.
Das heißt schon viel.
Ja, und deswegen finde ich, hat Düker ein sehr, sehr gutes Spiel im Mittelfeld gemacht, aber natürlich ein sehr, sehr schwaches Spiel als Stürmer. Das muss man einfach differenzieren. Und ich hoffe einfach, dass er, wir sagen es ja, jeden Podcast sagen wir es ja eigentlich, Düker muss spielen, aber er muss jemanden haben, also wir müssen auch einen Stürmer haben. Also von mir aus Hilal El-Helve, ich weiß nicht, könnte mir halt vorstellen, dass er vielleicht auch jemand war, der von Corona etwas mehr betroffen wurde.
War nicht mal dabei, ne?
Er war nicht dabei,
ne? Er war nicht mal auf der Bank.
Nee.
Dann wird er einer derer gewesen sein, weil ich glaube, Hilal El-Helve ist keiner, auf den du einfach so verzichtest.
Ja, denke ich mir eigentlich auch immer, aber er hat auch schon das öfter nicht gespielt, wo man denkt, hä, warum denn?
Aber da war zumindest auf der Bank, glaube ich.
Ja, ich glaube auch ab und zu mal nicht, aber ja. Schwer jetzt zu sagen, ich habe jetzt nicht hundertprozentig mehr vor Augen. Aber sonst, wenn du nicht auf El-Helve setzen möchtest, Bosic haben wir noch, Tatamus haben wir noch.
Ist er nicht bei Schalke ein Stürmer frei geworden?
Ja, genau.
Ist er auch blau und weiß.
Ja, aber ich weiß nicht, ob man den bezahlen kann.
Dreifacher Etat, alles gut.
Ja, der hat ja, glaube ich, bei Schalke auch quasi kein Gehalt gekriegt, wenn ich das richtig in Erinnerung habe, dass er einfach nur so einen Vertrag unterschrieben hat, dass er so Handgeld einfach nur gekriegt hat oder so, dass er einfach nur...
Für eine Currywurst.
Ja, irgendwie so, wirklich. Also der hat einen Vertrag bei Hertha dann aufgelöst, um da hinzugehen. So, da dachte man, okay, der hat aber Bock drauf und jetzt lösen den Vertrag und denkst du so, okay, was läuft da alles schief?
Wenn er Bock hat, im Blau-Weiß weiterzuspielen hier, also ein Handgeld kriegen wir hin.
Genau, bei uns gibt es auch kein Gehalt, das können wir auch bieten.
Kein Gehalt ist immer möglich.
Ja.
Dann müssen wir den Namen noch sagen, falls Herr Ibisevic.
Also, Ibisevic.
Weil ja, vielleicht weiß nicht jeder der geneigten Hörer,
fährt bei Schalke. Das ist richtig, aber ich meine, wenn man einen Spieler sozusagen den Vertrag auflöst, der quasi kein Geld verdient, muss da schon ordentlich was schiefgelaufen sein. Und so jemand will ich wahrscheinlich hier auch nicht haben.
Ja, das ist auch wieder wahr.
Solche Leute haben wir schon gegangen, quasi. In Osnabrück und Braunschweig hin, um das mal so zu sagen.
Ja,
also solche Leute müssen dann auch nicht zurück.
Ja. Ich tue, wenn er mir die Saison...
Ja, du, wenn er 20 Tore macht, ist mir scheißegal, was das für ein netter Mensch ist. Ja,
dann soll er hinterher auch wieder einen Assi-Abgang machen und hasse ich ihn einfach mit. Ist kein Problem.
Das ist gar kein Problem.
Auf der Todesliste ist auch Platz.
Ja, und Sturm war wenig zu sagen. Also Tanko und Guda halt mit den besten Chancen, das sagten wir schon. Und Lücker nicht vorhanden im Sturm. Das sind alle Punkte, die ich mir zum Sturm aufgeschrieben habe. Mehr gibt es halt auch nicht. Also war sehr, sehr wenig. Wir sprechen von einem guten Spiel, ehrlich gesagt. Also wenn ich jetzt sagen würde, würde ich sagen, Abwehr 3+, Mittelfeld 2-, und Sturm 5 plus vielleicht.
5 plus, ja.
Oder 5. Also muss man einfach sagen, für ein Spiel, was man 1 zu verloren hat, eine okaye Leistung. Aber halt insgesamt doch sehr abfällig für was der Sturm.
Aber im großen Kontext derer Spiele, die wir bisher diese Saison abgeliefert haben, ist das schon, also das war schon ein Fleißbienchen wert.
Ja, das ist so ärgerlich, dass man ein 0-0 hätte diesem Spiel echt sehr, sehr gut gestanden. Ja,
ehrlich, also ich wäre auch einfach nur glücklich gewesen. Ich wollte das Tor auch fast nicht. Ich wäre glücklich gewesen, wenn man einfach mit dem 0-0 nach Hause gegangen wäre.
Das erste Unentschieden
dieser Saison. Einfach, ja, und man hätte sich einfach selbst gestärkt damit auch, weil man weiß, bam, gegen den, der eigentlich immer einen reindrückt, haben wir schön das 0-0 gehalten.
Ja, ganz genau. Also das, ja, die Frage ist, wie kriegen wir es, wenn wir keine Tore schießen, werden wir absteigen. Das ist eine Weisheit, die ich jetzt einfach mal so raushaue.
Hier, das Geld kannst du jetzt ohne Sparschwein auf den Tisch legen, Junge.
Ich habe kein Geld.
Ja. Dann lege ich die Soundbar dahin.
Deswegen ist die Frage, wie schaffen wir es, Tore zu machen? Wir können jetzt natürlich einfach darauf hoffen, dass es jetzt einfach so läuft. Finde ich allerdings ein bisschen zu gefährlich. Es ist natürlich auch gefährlich, eine Systemumstellung, die ich jetzt einfach mal vorschlagen werde. Ich habe es erstmal im Fanforum schon reingeschrieben, so ein bisschen. Wir haben auch schon drüber diskutiert. Das unterstreicht nur meinen Punkt, wie es einfach auch mit Düker und einem Stürmer läuft. Also man müsste das 4-2-3-1, wie wir es halt immer spielen, ein bisschen umstellen auf ein 4-1-4-1. Das heißt, man nimmt einen Sechser raus. Ich würde dann in dem Fall vielleicht Andermatt rausnehmen oder Andermatt vielleicht nach vorne setzen und Tanko rausnehmen. Das muss man halt überlegen. Und mit Igera als einzige 6 spielen. Ich glaube, das kann die Abwehr verkraften. Ich glaube nämlich, dass unser Defensivkonstrukt nicht ganz so auf den zweiten Sechser ausgelegt ist. Trotzdem fände ich es halt schön, wenn wir dann mit 2 offensiven Mittelfeldspielern spielen würden. Andermatt ist halt jemand, der kann diese Rolle ausfüllen. Wenn es dann auch heißt, zusammen mit Düker, hier, ihr kümmert euch mehr um offensive Aufgaben, ist ja vielleicht nicht so gebunden hinten. Das ist jetzt natürlich gefährlich. Man kann dann sagen, ja, jetzt spielen wir gegen Ingolstadt. Die sind, glaube ich, gerade Vierter oder so, Dritter oder Vierter. Also auch ein großer Aufstiegskandidat. Vorletzte Saison abgestiegen. Letzte Saison halt oben mitgespielt. An der Relegation sind sie gescheitert gegen den Club, gegen Nürnberg. Und ist halt jetzt zu sagen, okay, wir destabilisieren etwas die Defensive. Wie gesagt, ich glaube, die kann es verkraften. Ich glaube, wir destabilisieren sie nicht so krass. Aber wir müssen halt die Offensive stärken. Natürlich ist es halt gefährlich gegen Ingolstadt, wenn die dich jetzt 4-0 aus dem eigenen Stadion schießen, wirst du das Spiel, das deutlich wichtigere Spiel danach gegen den FC Magdeburg, Tabellennachbar, wenn du da mit einem schlechten Gefühl reingehst, wird es natürlich schwer, das zu gewinnen, weil die haben jetzt 1-1 gespielt gegen Hansa Rostock. Und Rostock, ein guter Club, also auch keiner, der ganz oben mitspielt, aber trotzdem 1-1 ist da auf jeden Fall schon eine gute Leistung von Magdeburg. Aber jetzt ist natürlich noch ein Spieltag dazwischen, klar. Aber trotzdem bin ich der Meinung, wir müssen auf 4-1-4-1 umstellen, damit wir halt Torgefahr entwickeln.
Ja, Torgefahr ausstrahlen, ja.
Ja, weil, wenn wir mal ehrlich sind, unsere Siege, wenn man sich die alle mal anguckt, alle beide, das war das Uerdingen-Spiel, auch offensiv von uns auch nicht stark nicht war.
Gut war,
nee. Nee. Also wir haben das Nötigste da getan. Da muss man einfach sagen, du hast zwar nur gewonnen, das reicht vollkommen. Da brauchst du nicht sagen, wir müssen wie Teufel komm raus stürmen. Nein, man hat das Nötigste getan. Man hat ein gutes Auswärtsspiel gemacht. Man hat dann nach dem 1-0 das 2-0 nachgelegt mit einem Sonntagsschuss. Aber so richtig krasse Offensivaktionen hatte man nicht. Uerdingen war auch relativ schwach in dem Spiel, muss man auch dazu sagen. Und das zweite Spiel war halt zu Hause gegen FC Kaiserslautern. Auch ein Spiel, wo der Gegner nicht wirklich stark war. Da haben wir, würde ich sagen, schwächer gespielt als gegen Wien-Wiesbaden zum Beispiel, haben aber irgendwie 3 Tore gemacht, also auch 3 schöne Tore, auch 2 sehr gut herausgespielte Tore und eine sehr gute Einzelleistung von Lukas Krüger, das muss man auch sagen. Trotzdem, alle anderen Spiele sind die Tore entweder gar nicht entstanden oder halt ein bisschen zufällig. Überlegt, das erste Spiel war gegen 1860, das 1-1 war es, glaube ich, in dem Fall. Oder war es das 2-2? Nee, das 1-1 war es, glaube ich, genau. Das 1-1, auch ein interessanter Spielzug, aber auch ein bisschen sehr viel Glück. Also ein bisschen Glück dabei, ein bisschen sehr viel Glück, ist ein super Satz, war dabei. Dann das zweite gegen Ferl haben wir, ich weiß, das Tor gegen Ferl habe ich gar nicht mehr im Kopf, ehrlich gesagt. Das war aber, glaube ich, auch schon, haben wir gegen Ferl ein Tor gemacht? Ich muss mal eben die Liste nochmal raussuchen. Jedenfalls gegen Viktoria Köln haben wir kein Tor gemacht. Und ja, jetzt gegen Wien-Wiesbaden, gegen Halle, war quasi eingeleitet von Halle selber. Also das sind alles so Sachen, ja, da müssen wir einfach mehr Torgefahr ausstrahlen, sonst wird es wirklich schwer, wie ich vorhin schon sagte, mit dem Tore schießen. Ja, gegen Viktoria Kölner war 1-0 verloren, genau, das war noch richtig. Gegen Unterhaching, das war ein gut rausgespieltes 2-1 oder 1-0 in dem Fall, da haben wir 1-0 geführt. Dann waren wir auch wieder mit leeren Händen da. Das war gut rausgespielt, aber sonst war die Torgefahr auch nicht so richtig vorhanden. Ja, gegen Ferl haben wir kurz vor Ende noch das, oder ja, 6 Minuten vor Schluss, den Anschlusstreffer gemacht. Ja, deswegen müssen wir einfach mal gucken. Düker, der jetzt gezeigt hat, dass er, von mir aus können wir auch Piosek da hinstellen, wenn das besser funktioniert. Trotzdem glaube ich, dass gerade Düker jemand ist, der die Bälle sich holt, verteilt und gute Pässe spielt. Also Evseev würde ich sonst auch gerne im offensiven Mittelfeld sehen. Ist, glaube ich, aber auch noch nicht 100%ig fit oder verletzt. Ja, dann haben wir Piosek und Tankulic noch, die da neben sein könnten. Oder halt alles Leute sind, die hinter einer nominellen Spitze stehen könnten. Und das hoffe ich mir für die nächsten Spiele, dass wir so auftreten werden.
Das klingt auf jeden Fall nach einer guten Idee. Eine Idee, die man vielleicht...
Ja, keine Ahnung, ob die so richtig umsetzbar ist. Haben wir noch nie gespielt. Trotzdem, wir spielen jetzt gerade so wie das System aus dem letzten Jahr. Nur, dass wir halt keinen Dennis Undaff mehr haben. Dennis Undaff vereint drei Dinge, die man nicht in einem Spieler normalerweise vereint. Also er ist jemand, der kann Bälle, hohe und flache Bälle verarbeiten und verteilen. Er kann tödliche Pässe spielen und er kann knipsen. Normalerweise würde ich sagen, können wir das jetzt auf zwei Schultern verteilen. Bälle verarbeiten und verteilen und tödliche Pässe spielen. Das kann Julius Düker, hat er gezeigt. Hat er auch letzte Saison ab und zu mal gezeigt oder angedeutet. Und wir brauchen jetzt jemanden, der knipst. Das hat noch niemand so richtig gezeigt. Trotzdem traue ich das sowohl Alhelve, Bosic fast schon am wenigsten, aber den habe ich auch noch nicht so richtig gesehen. Von daher fällt es mir schwer, ihm jetzt so Vorschusslorbeeren zu geben. Er hat ein Tor gemacht. Tetadamusch schießt in der zweiten Mannschaft von Meppen gerade alles kurz und klein. Also da, immer wenn ich mal reingucke, hat er mindestens 2 Tore gemacht. Klar, zweite Mannschaft, Bezirksliga, anderes Niveau, sicher. Keine aber Frage. Knipsen, der knipst da, der wird da vielleicht sich auch ein bisschen Selbstvertrauen holen für die dritte Liga, für einen Startelf-Einsatz. Oder sonst hast du vielleicht noch Lukas Krüger, aber der ist für mich deutlich eher ein Außen. Also keiner, der als Stürmer da auftritt. Aber trotzdem, auch Lukas Krüger müsste ein bisschen mehr Einsatzzeit bekommen. Gerade auch für Hämlein zum Beispiel. Hämlein gefällt mir so am Anfang immer noch ein bisschen besser, aber er verliert immer mehr und mehr an Kredit bei mir. Also fällt bei mir fast schon immer mehr auf durch Schreien, durch Theatralik und wenig durch gute Leistung.
Diskussion mit dem Schiri,
genau. Dann sollte er auch abstellen. Ich hoffe einfach, dass er uns auch jetzt oder mich jetzt auch Lügen straft, indem er halt auch jetzt ein gutes Spiel abliefert gegen Ingolstadt, weil ich geh mal davon aus, dass er spielen wird. Wobei ich ehrlich gesagt mehr auf Guda dann hoffe, weil aber Guda hat ja auch mehr Kilometer abgefahren als ein Kleinwagen im Jahr, hat ja auch der Kommentator gesagt, war ein schöner Spruch. Deswegen weiß man nicht, wie er da mit den Kräften haushalten kann. Aber gefühlt um die Pferdelunge mache ich mir keine Sorgen, genau.
Genau.
Aber das war es eigentlich so, was wir zum Spiel zu sagen haben und war noch so ein bisschen mein Wort zum Spieltag für die nächsten Spieltage.
Für die nächsten Spieltage, für den kommenden Spieltag.
Hoffentlich. Also ich hoffe einfach mal, dass das Trainerteam vom SV Meppen das auch so ein bisschen so sieht, dass man das System vielleicht wirklich ein bisschen umstellen muss, dass wir nicht so spielen können wie mit Dennis Undaff. Das ist dann eher eine Empfehlung an Mario Norman, weil Thorsten Frings weiß natürlich nicht, wie wir mit Dennis Undaff gespielt haben, außer vielleicht im Fernsehen und das bringt ja nichts.
Richtig.
Deswegen hoffe ich einfach mal, dass Mario ist ja treuer Hörer, das wissen wir natürlich.
Also ja, herzliche Einladung.
Selbstverständlich. Dass man da vielleicht mal darüber nachdenkt zumindest, ob man sie jetzt umsetzen kann und will und sollte, ist die andere Frage. Aber zumindest muss man über eine Systemumstellung nachdenken, wenn man einfach so eklatante offensive Mängel hat.
Richtig. Und die haben wir aufgewiesen und den müssen wir jetzt abstellen und müssen dringend ein paar Tore her.
Genau.
Und dann... Und jetzt zitiere ich Thorsten Frings mal, dann bin ich mir auch sicher, dass wir nachher unsere Punkte holen werden.
Oh ja, hat er so gesagt?
Hat er so gesagt im Interview.
Schön.
Von daher bleiben wir guter Hoffnung, jetzt auch nach diesem Spiel, das uns wirklich sehr gut gefallen hat, also mir auf jeden Fall. Ja. Das Ergebnis hat mich natürlich traurig gestimmt, aber was bleibt anderes? Wir werden weiter Seite an Seite stehen und von zu Hause alles geben müssen.
Ja, geht leider
nicht anders. Denn das Stadion wird ja auch die nächsten 4 Wochen für uns geschlossen sein.
Ja.
Aber wir hören uns dann auf jeden Fall nach Ingolstadt. Und
ich bin sehr froh, dass es ein Montagsspiel ist, ehrlich gesagt. einen Tag mehr zum Trainieren. Ich bin auch sehr froh, dass ein Heimspiel ist.
Das habe ich auch gedacht.
Sehr, sehr gut. Das tut uns richtig gut. Also wir machen wieder lange warten auf ein Mappenspiel. Das ist immer ein bisschen blöd, aber ein Mappenspiel wird es ja in den nächsten Wochen nicht mangeln.
Genau. Ja, ein vorgezogenes Weihnachtsgeschenk, wenn es denn zumindest auch vernünftig präsentiert wird.
Ja, ich finde es für die Spieler ehrlich gesagt nicht so gut, dass sie jetzt so viel durchprügeln müssen. Aber so ist der Fußball. Da können wir uns auch so viel uns drüber aufregen oder nicht. Das ist vom DFB so beschlossen worden. Auch von den Drittliga-Vereinen wurde das Wechselkontingent auch vom SV Meppen auf 3 Leute beschränkt, nicht mehr auf 5, weil man da die Prämien sparen wollte. Das ist natürlich ein wirtschaftlicher Punkt, den man nicht außer Acht lassen soll. Hat man da die Gesundheit der Spieler oder hat ein bisschen gepokert sozusagen. Man hat einfach gehofft, man ist davon verschont und kann ganz normal spielen quasi. Die erhöhte Belastung.
Wir sind der Verein, der am schlimmsten getroffen ist im deutschen Fußball.
Ja, absolut. Ja. 13 Spieler höchstwahrscheinlich. Aber mindestens eine halbe Mannschaft, die durch Corona getroffen wurde. Das ist schon heftig. Aber wie gesagt, ich gehe von den 13 Fällen in der Mannschaft aus. Mhm. Und das ist nicht schön. Aber ja, der SV Meppen weint Gott sei Dank nicht so rum öffentlich, wie es so der ein oder andere Manager, Geschäftsführer anderer Vereine gemacht hat.
Muss ich auch sagen, Heiner Beckmann hat das selber gesagt, er bereut selber, dass er die Entscheidung so getroffen hat, aber es ist so, wie es ist. Ja. So einfach ist das. Und so kann man das halt auch machen. So zum Glück schreit hier keiner von Wettbewerbsverzerrung, das würde ich nicht hören wollen. Das will ich
auch nicht hören,
Also von daher bleiben wir guter Hoffnung, hoffen, dass das gegen Ingolstadt gut klappt. Ich glaube, die Grundlage haben wir gelegt in Wiesbaden. Jetzt muss halt nur noch das Ding ins Tor, dann ist alles gut.
Genau. Und ganz zum Schluss möchte ich noch sagen, eine große Fußballlegende ist von uns gegangen. Auch ein bisschen unerwartet, Diego Maradona, sein erstes Spiel in Europa im Emsland-Stadion gemacht.
1982.
82.
Ein wunderschönes Jahr.
Genau. Ist jetzt im Alter von 60 Jahren verstorben. Ja. Ein sehr, sehr großer Fußballer, der jetzt von uns gegangen ist. Eine sehr große Persönlichkeit. Auch Höhen und Tiefen durchgemacht in seinem Leben. Trotzdem viel zu früh gegangen.
Ja, da hast du wohl recht.
Ja, gut.
Dann war's das für heute.
Und wir hören uns nach dem Ingolstadt-Spiel wieder.
Alles klar, bis dann.
Ciao.